Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Alle ihre Bücher sind Bestseller und nicht nur in den USA, sondern weltweit wird Jacqueline Woodson gelesen und gefeiert. Für ihre Jugendbücher hat sie die höchsten Preise bekommen, zuletzt den Hans-Christian-Andersen-Preis. Seit die Autorin allerdings für alle Generationen schreibt, vergleicht man sie schon mit der großen Toni Morrison, der Nobelpreisträgerin. Und ihr jüngstes Buch ist jetzt auf Deutsch erschienen, Alles glänzt, so der Titel. Wir haben Jacqueline Woodson in New York City erreicht, wo sie lebt. Hello, good morning, welcome to Deutschlandfunk Kultur, Miss Woodson.
Good morning, glad to be here.
Im Zentrum ihres Romans stehen Melody und Iris, Tochter und Mutter. Melody ist gerade 16 Jahre alt geworden, steht an der Schwelle zum Erwachsenwerden. Und mit ihrer Mutter, ja, mit der verbindet sie ein kompliziertes Verhältnis. Was läuft da zwischen Melody und Iris? Was ist so schwierig?
The complication is that Iris has not been around for a majority of Melody's childhood.
Ja, die Komplikation besteht darin, dass Iris lange Zeit in der Kindheit ihrer Tochter nicht anwesend war. Sie war selber noch sehr jung, als ihre Tochter geboren wurde, und hat dann beschlossen, aufs College zu gehen. In Melodys Augen war ihre Mutter sozusagen viel zu viel abwesend. Und jetzt kommt sie und möchte sie plötzlich bemuttern. Das ist etwas, was sie einerseits herbeigesehnt hat, andererseits aber auch wirklich genervt davon ist.
Wie sind Sie auf diese Mutter-Tochter-Konstellation Melody und Iris gekommen? Was wollten Sie zeigen?
Those are some great questions.
Ich wollte immer schon mehr herausfinden über bestimmte Themen, wie zum Beispiel das Verhältnis von einer Mutter zu ihrer Tochter oder auch das Verhältnis von einer Tochter zu ihrer Mutter. Ich war ja und bin in beiden Positionen. Es hat mich sehr interessiert, wie es ist, wenn jemand jung Mutter wird. Das ist jetzt nicht meine Erfahrung. Ich war schon älter, wesentlich älter, als mein erstes Kind geboren wurde. Aber es hat mich sehr interessiert, wie das ist, wenn ein junger Mensch ein Kind bekommt und dann merkt, dass Mutterschaft längst nicht alles im Leben ist. Ein weiterer Punkt, der mich interessiert hat an diesem Buch, an dieser Thematik, ist schwarzer Wohlstand oder wohlhabende Schwarze in den USA und ihre Geschichte und wie dieser Wohlstand geplündert wurde über die Jahre, wenn er denn einmal bestanden hat. Mich hat interessiert, wie People of Color an so einer Form von Wohlstand in den USA festhalten können oder es versuchen.
What people have done to hold on to some semblance of wealth when they are people of color in America.
Es gibt am Anfang eine Art, ja, ikonischer Szene. Für Melody wird eine Party organisiert, die sie auch in die Gesellschaft einführen soll. Sie trägt ein weißes Kleid, das eigentlich ihre Mutter hätte tragen sollen, aber damals nicht konnte, weil sie eben mit Melody schwanger war. Und diese Szene, die spielt im Haus der Großeltern von Melody. Was ist das genau für eine soziale Schicht, die Sie da beschreiben?
Melodys Großeltern gehören zur oberen Mittelschicht, zur schwarzen oberen Mittelschicht, und Iris dadurch auch. Und dieses Ereignis, was hier stattfinden soll, dieses historische Ereignis, das nennt sich Cotillion, und das geht darum, dass in der schwarzen Community die jungen Menschen in die Gesellschaft eingeführt werden, so eine Art Jugendweihe, so kann man sich das vorstellen. Das gibt es schon eine Weile, und seit Schwarzen überhaupt möglich war, in die Mittelschicht aufzusteigen, als sie Anwälte wurden, Landbesitzer und so weiter werden konnten, kleinere. Also ein Aufstieg, der noch vor dem Großwerden des Ku Klux Klan stattfand und wahrscheinlich auch ein Grund dafür war, dass der Ku Klux Klan so groß geworden ist. Denn diese Leute haben dann versucht, Schwarze daran zu hindern, einen gewissen eigenen Wohlstand zu haben, und haben versucht, diesen dann wieder zu zerstören und die Errungenschaften von schwarzen Menschen wieder zunichte zu machen. Es geht hier um eine Familie, die es geschafft hat, an ihrem Wohlstand festzuhalten, und eben um diese Zeremonie, die Tochter in die Gesellschaft einzuführen, die auch an dieser Tradition noch festhalten möchten. Mit meiner eigenen Tochter habe ich eine, ja, auch so eine Art Zeremonie gemacht. Sie ist allerdings halb schwarz und halb jüdisch, weshalb das ein bisschen anders war. Also wir haben es dann Black Mitzvah genannt. Es war eine etwas andere Art der Einführung in die Gesellschaft. Und das ist sowieso bei People of Color schon mal anders als bei Weißen, denke ich mal. Aber es musste eben auch so sein, dass es in die Zeit passt, dass es dem entspricht, was die Zeit erfordert. Jetzt ist das also anders als jetzt hier im Buch beschrieben bei Melody oder Iris und so weiter.
And Aubrey were experiencing in that moment.
Ihr ganzer Roman, Miss Woodson, ist organisiert um dieses Fest herum. Und Sie springen so zwischen den Perspektiven der Personen hin und her, die alle bei diesem Fest anwesend sind. Und man erfährt, dass sie alle einen ganz anderen Blick auf die Familie haben, ja, mit auf einen ganz anderen Winkel auf die Familie blicken. Jeder hat ganz eigene Motivationen. Melodies Vater, der bleibt bei dem Fest. Die Mutter, die geht so weit weg, wie sie nur kann. Es ist eine sehr unterschiedliche soziale Schichtung in diesem Roman. Was hatten Sie damit im Sinn?
I wanted to show that the same experience.
Ich wollte zeigen, dass gleiche Erfahrungen auf verschiedene Art und Weise gemacht werden können, je nach der Person, die sie erlebt und je nach der Perspektive, aus der man in Beziehung dazu tritt. Ich hätte dieses Buch nicht nur aus einer Perspektive schreiben können. So funktioniert auch das Leben nicht. Jeder hat seine Geschichte. Und diese Charaktere haben eben viele Facetten. Und es nur aus einer Perspektive zu beschreiben von Iris oder aus Melodies oder auch Aubreys Perspektive, das hätte absolut nicht ausgereicht. Und die Leser sollten diesen Figuren folgen. Und deshalb sollte dieses Buch auch langsam gelesen werden, finde ich. Das ist ja kein so langer Roman. Und da kann man sich schon vorstellen, dass die Leute das Buch zur Hand nehmen, denken, ach, 225 Seiten, das lese ich in einem Tag. Aber so soll das eigentlich nicht funktionieren, denn auch beim Schreiben und beim Aufbau des Ganzen bin ich ja durchdacht vorgegangen und es ist auch nicht linear geschrieben. Es wechselt in den Zeiten hin und her. Man muss sich auch selber dafür Zeit nehmen, denn so funktioniert ja auch die Erinnerung. Man springt zu verschiedenen Punkten und die Essenz davon wollte ich hiermit zu Papier bringen.
Bleiben wir mal bei diesem Stil, Mrs. Woodson. Das ist schön, dass Sie ihn ansprechen, weil man als Leser und Leserin muss man schon ein bisschen mitarbeiten in diesem Buch. Oft sind es nur Fragmente, die Sie beschreiben, die man dann beim Lesen zusammenführen muss. Wer spricht hier über was und worum geht es eigentlich? Und dadurch entsteht so ein interessantes Dazwischen, also als ob man etwas lesen würde oder als ob man von etwas erzählt bekommt, was eigentlich gar nicht auf dem Papier steht. Wie entwickeln Sie das beim Schreiben? Was geht da Ihnen selbst durch den Kopf? Wie entsteht sowas?
It is funny because it took many years to write this. I'm usually working on more than one book.
Ja, das ist lustig, denn ich habe ja wirklich viele Jahre an diesem Buch geschrieben und normalerweise schreibe ich immer nur ein Buch auf einmal. Ich habe bis jetzt 34 Bücher geschrieben, da war das eigentlich immer so. Aber diesmal habe ich auch gleichzeitig an einem Jugendbuch gearbeitet und einen Artikel geschrieben. Und ich erinnere mich noch an den Schreibprozess. Immer wenn ich über eine Figur geschrieben habe, habe ich mich gefragt, was wohl Aubreys Perspektive wäre, wie er das sehen würde. Aubrey ist Melodies Vater, der Freund von Iris. Er war jemand, der aus einer Familie kam, die dauernd umgezogen ist. Er ist viel gereist und er war ziemlich instabil. Und er hat so das Gefühl gehabt, wenn jetzt das Baby kommt, dann ist das eine Art Zuhause. Ich habe das auch so für ihn geschrieben. Das war so die Orientierung bei seiner Figur, dass er nun ein Ziel im Leben hat, eine Familie, ein Kind, etwas, für das es sich lohnt zu leben. Ich erinnere mich an eine Szene, wo er an einer Kreuzung steht und da fährt ein Freund vorbei mit einem schicken Auto und sagt, hey, wie geht's? Und er sagt so, ha, ich kann das. Er denkt sich, ich schaffe das, ich kann Geld verdienen und mich um Iris und um das Kind kümmern, greift mit der Hand in die Tasche und stellt fest, dass da überhaupt kein Geld ist. Und in dem Moment wusste ich, wie es mit der Geschichte weitergehen würde. Also das Schreiben ist wirklich ein organischer Prozess. Die Charaktere entwickeln sich im Prozess des Schreibens, während ich darüber nachdenke. Die Geschichte stellt sich sozusagen dadurch ein. Und als ich die Geschichte dann auf Papier gebracht habe, wusste ich, dass es nicht nur so sein könnte, dass ein Teil des Buches von einer Person erzählt wird und dann der nächste Teil aus der Perspektive der anderen Person, sondern dass diese verschiedenen Perspektiven sich ineinander verweben mussten.
Wie Miss Woodson, Sie sind international ein Star und weltberühmt geworden. Als Jugendbuchautorin haben die tollsten Preise dafür bekommen. Sie haben gerade gesagt, Sie haben doch ein Jugendbuch geschrieben während der Arbeit an diesem Buch. Jetzt ist das eigentlich für Sie noch wichtig, diese Unterscheidung Jugendbuchautorin oder Erwachsenenautorin? Klingt ja auch seltsam, ne?
Ja, das ist eine berechtigte Frage, ob das eine künstliche Trennung ist in Bücher für junge Leute und für Erwachsene. Ich meine, bei manchen Büchern ist das klar, also Kinderbücher, richtige Bilderbücher sind für Kinder und so weiter. Aber so Bücher für Kinder von 10 bis 13 oder auch Jugendliche oder junge Erwachsene können natürlich von allen gelesen werden. Sowieso lesen Kinder ganz viele Sachen, die eigentlich für Erwachsene sind, die sie dann für sich einordnen auf ihre Art und Weise. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich ungefähr in der 5. Klasse Toni Morrison gelesen habe, The Bluest Eye von ihr. Und da gab es dann diesen Abschlusssatz, sie lebte glücklich bis an ihr Lebensende. Und das habe ich so hingenommen, bis ich es dann als Erwachsene nochmal gelesen habe und da was ganz anderes gelesen habe. Da dachte ich, na, es gibt eine Kinder- und eine Erwachsenenversion sozusagen davon. Als ich gemerkt habe, das ist gar nicht so. Also Kinder lesen schon auch das, was sie wollen, aus einem Buch heraus. Dann zum Thema Bilderbücher, da habe ich ja auch viele geschrieben. Die sollten natürlich Kinder lesen, aber auch Erwachsene. Ich finde schon, Erwachsene sollten mehr Bilderbücher lesen. Aber was jetzt Jugendbücher betrifft, wenn diese offiziell im Laden als Jugendbücher gekennzeichnet sind, werden Erwachsene die wahrscheinlich eher nicht lesen, denke ich. Insofern ist es tatsächlich eine künstliche, oftmals auch unnötige Trennung. Aber was schon der Fall ist, wenn ich jetzt gezielt für Erwachsene schreibe, dann geht es ein bisschen heftiger zu. Dann ist das auch etwas derber vielleicht. Dann gibt es auch mal Sex oder Gewalt im Buch. Und ich schreibe tatsächlich auch intuitiver. Also ich gehe davon aus, dass die Leser bereits Erfahrungen mitbringen, die sie in ihr Leseverständnis mit einbringen können. Und ich schreibe außerdem aus der Perspektive erwachsener Figuren. Für junge Leute schreibe ich aus der Perspektive jugendlicher Figuren. Dann hätte ich jetzt in diesem Buch zum Beispiel nicht aus Aubreys Perspektive oder aus der einer Mutter in ihren 30ern schreiben können, sondern ich hätte das gesamte Buch aus einer jugendlichen Perspektive schreiben müssen. Darin liegt meist der Unterschied.
Miss Woodson, wir erreichen Sie ja in New York, und wenn man in den letzten Monaten an diese Stadt dachte, dann muss man einfach die Frage stellen, angesichts, was die Corona-Pandemie auch mit New York City gemacht hat, muss man die Frage stellen, wie es Ihnen denn ergangen ist in der letzten Zeit und ob es denn jetzt vielleicht auch wieder schöner ist in New York für Sie, nachdem die Impfungen angelaufen sind. Wie geht es Ihnen?
It's an interesting question. I'll answer it in two parts, maybe three.
Das ist eine interessante Frage. Ich denke, ich bin auf der einen Seite deswegen ganz gut durch diese Zeit gekommen, weil wir außerhalb der Stadt ein Wochenendhaus haben, was jetzt sozusagen unser fester Wohnsitz geworden ist. Und nach Brooklyn fahren wir jetzt nur noch so einmal pro Woche ungefähr. Und der zweite Punkt ist, dass New York ist einfach eine Stadt, die überlebt. Punkt. So, dass sie ist oft zerstört worden oder zerstörerisch hat es gewirkt. Die Pandemie hat so gewirkt. Die Restaurants waren geschlossen, sie haben jetzt wieder neu geöffnet. Und was man jetzt zum Beispiel sieht, dass sie überall Außenbereiche einrichten, dass man jetzt auf den Straßen sitzen kann, was früher nicht der Fall war. So erinnert die Stadt jetzt eher an Europa, an Frankreich, Paris oder sowas. Ein ganz angenehmes Ambiente, in dem auch Straßen für Autos geschlossen werden, damit die Leute da langlaufen können und man sich eben auf den Bürgersteig setzen kann. Die Theater beginnen langsam wieder zu öffnen. Das ist auch ein gutes Zeichen. Ich habe einen 13-jährigen Sohn und eine 18-jährige Tochter, und mein Sohn geht jetzt nur 2 Tage pro Woche in die Schule. Da fahren wir ihn dann nach Manhattan. Und meine Tochter macht jetzt Home Studies zu Hause, ihr College zu Hause sozusagen. Aber ich denke, diese Stadt bleibt eine schöne Stadt. Die Leute bleiben tolle Leute. Ich war schwanger mit meiner Tochter, als 9/11 passiert ist, als die Flugzeuge in die Wolkenkratzer geflogen sind. Und ich denke, wenn das nicht Überlebenstraining ist, danach aufzuwachsen, was dann? Es wird immer meine geliebte Stadt bleiben. Und ich denke, jetzt wird sie eher noch freundlicher und noch schöner werden, denn wir haben zusammen eine Katastrophe überlebt. Und der Sommer jetzt wird vielleicht anders, aber er wird auf jeden Fall faszinierend.
We've lived through struggle together. So hopefully by the summer, it will be a city that is different, but a city that's still very amazing.
Vielen Dank. Thank you, Ms. Woodson, for the conversation. All the best to you.
Thank you. So nice talking to you. Take care. And thanks, Mariah, for translating.
Und alles glänzt. Der Roman von Jacqueline Woodson ist jetzt auf Deutsch im Piper Verlag erschienen mit 205 Seiten für 22 Euro. Übersetzt hat ihn Yvonne Eglinger. Unser Gespräch mit Jacqueline Woodson hat Marei Amir übertragen. Auch ihr. Schönen Dank.